Nach der Sintflut und der scheinbaren Wiederherstellung menschlichen Lebens überrascht die Erzählung im Kapitel 11 von 1. Mose, trotz eines Neuanfangs entsteht erneut ein kollektiver Aufruhr gegen Gott. Warum gelingt es den Menschen diesmal, so weit zu fallen, dass Gott eingreifen muss? Die Begebenheit von Stadt und Turm zeigt nicht primär moralisches Versagen, sondern eine tiefere, geistliche Dynamik, eine bewusste Abkehr von Gottes Recht und Autorität zugunsten eigener Größe und Selbstdarstellung. Satanische Anstiftung, die Wurzel der Rebellion. Der Bericht in 1. Mose 11 lässt sich nicht allein als ein gescheitertes Bauprojekt lesen, er offenbart das Seelenbild einer Gemeinschaft, die gegen Gott aufzubrechen trachtet. Betrachtet man die sprechenden Bilder und das Verhalten der Menschen, wird deutlich, dass hier kein bloßer Ehrgeiz am Werk ist, sondern eine gezielte Auflehnung gegen göttliche Autorität. In der Tiefe dieses Geschehens wirkt eine subtile, doch zielstrebige Anstiftung, die den Menschen vom Leben Gottes weg und auf die Bühne der Selbstherrschaft zieht. Als Kontrast zu dem, was wahrhaftig Leben schenkt, tritt nun die Absicht hervor, den eigenen Namen und Rang zu beanspruchen. Satan entfachte im Herzen des Menschen eine Rebellion gegen Gott, der vierte Fall war damit ganz und gar eine Rebellion. Die Schrift erinnert daran, wie Menschen in der Geschichte gegen göttliche Lebensordnungen taktieren, so heißt es zu einer früheren Zeit, auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und aus dem Land hinaufzieht. Dieses Wort legt offen, wie Angst, Strategie und Vorsatz zusammenwirken, um das Herz gegen Gott zu verhärten. Die satanische Einflussnahme braucht nicht laut zu sein, sie rührt an der Angst um Status und Sicherheit und formt daraus eine kollektive Sache, ein viertes Fallen, weil es zur bewussten Rebellion wird. Die theologische Deutung geht hier über die Schuldfrage hinaus zur Frage der Herrschaft, wer definiert Namen und Autorität in einer Gemeinschaft. Wenn Menschen einheitlich darauf bedacht sind, eigene Größe zu erbauen, dann verkehrt sich Gemeinschaft in Konkurrenz und Selbstrechtfertigung. Die Warnung von 1. Mose 11 ist darum existenziell, es geht nicht nur um sündhaftes Tun, sondern um die Verlagerung der Mitte, weg von Gott, hin zum eigenen System. In diesem Licht ist die vierte Stufe des Fallens nicht nur ein weiteres Fehlverhalten, sondern ein durchdachtes Aufbegehren gegen das göttliche Leben. Auf, lasst uns klug gegen es vorgehen, damit es sich nicht noch weiter vermehrt. Sonst könnte es geschehen, wenn Krieg ausbricht, dass es sich auch zu unseren Feinden schlägt und gegen uns kämpft und aus dem Land hinaufzieht. Die biblische Ermahnung lädt ein, die wahren Triebfedern unserer Gemeinschaften zu prüfen, werden Namen und Einfluss zum Ziel, oder dient alles dem Leben, das von Gott kommt? Die Hoffnung besteht darin, dass Erkenntnis dieser Dynamik uns frei macht, rechtzeitig die Zentren unseres Handelns zu überprüfen und den wiederentdeckten Raum für Gottes Autorität zu bewahren. So bleibt die Freiheit zur Umkehr und zur Neuorientierung gegenwärtig und ermutigt dazu, nicht dem Druck einer kollektiven Selbstbehauptung nachzugeben. Ziegel statt Steine, die Methode des falschen Aufbaus. Die Bildsprache von Ziegeln und Lehm in der Erzählung ist kein zufälliges Detail, sie trägt theologische Schärfe. Wenn die Schrift von gebrannten Ziegeln spricht, tritt ein Kulturmodell zutage, das auf Trocknung, Hitze und Sterilisierung angelegt ist, ein Verfahren, das Leben verzehrt, um Beständigkeit zu gewinnen. So heißt es über frühere Zwangsarbeit und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie sie mit Gewalt zwangen. Die Metapher bringt zum Ausdruck, wie menschliches Bauen oft auf Kosten des Lebens geht. Was heißt es, Ziegel herzustellen? Es bedeutet, um des menschlichen Bauens willen alles von jenem in der Erde vorhandenen, Leben hervorbringenden Element zu töten und zu verbrennen. Diese Methode des Aufbaus lässt sich auf gesellschaftliche und religiöse Strukturen übertragen, Institutionen, Bildungssysteme oder Gemeindeleben, die Menschen verbrannt und entkräftet hinterlassen, mögen zwar imposant erscheinen, tragen aber kein bleibendes Leben. Im Gegensatz dazu stehen Gottes Wege, die lieber Altäre gründen und Leben anrufen als Türme der eigenen Größe zu errichten. Die Qualität eines Aufbaus bemisst sich demnach nicht an seiner Sichtbarkeit oder Langlebigkeit im weltlichen Sinn, sondern an seiner Fähigkeit, Leben zu nähren und Frucht hervorzubringen. Die Konsequenz für unser Denken liegt nicht in einer romantischen Ablehnung jeglicher Struktur, sondern in einer sensiblen Unterscheidung, dient der Aufbau dem Leben oder sichert er nur Menschen rum. Wenn wir diese Frage im Geist der Schrift stellen, werden Wege sichtbar, die Gemeinschaften stärken, ohne ihre Mitglieder zu verbrennen. Solche Wege lassen Raum für Verwundbarkeit, für gegenseitige Pflege und für die Anrufung des Namens des Herrn, eine Praxis, die mehr Leben schenkt als jede Ziegelmauer. Und machten ihnen das Leben bitter durch harte Arbeit an Lehm und an Ziegeln und durch allerlei Arbeit auf dem Feld, mit all ihrer Arbeit, zu der sie mit Gewalt zwangen. Die Einladung besteht darin, Aufbauprozesse danach zu beurteilen, ob sie Menschen lebendig machen oder austrocknen. Hoffnung liegt darin, dass dort, wo Leben wieder Vorrang gewinnt, Gemeinschaften neu atmen und fruchtbar werden können. In dieser Spannung wächst Mut, liebend die Formen zu hinterfragen und zugleich das Leben zu wählen, das aus Gottes Gegenwart strömt. Folgen und kirchliche Gegenantwort, Zerstreuung versus Ausbreitung. Die unmittelbare Folge des kollektiven Aufbegehrens in 1. Mose 11 ist Zerstreuung und Sprachverwirrung, ein Bild für zerstörte Gemeinschaft. Doch die Schrift hält zugleich einen anderen Horizont bereit, Gemeinschaft, die Leben teilt, überwindet Sprachgrenzen. So heißt es bei der Gründung der frühen Gemeinde, sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer. Dieses Erstaunen deutet auf etwas Neues, wenn der Geist wirkt, werden vorhandene Unterschiede nicht länger zur Trennwand, sondern zur Bühne der Gnade. Am Pfingsttag verstanden Menschen aus den verschiedensten Völkern einander, obwohl sie unterschiedliche Sprachen sprachen. Das heutige Gemeindeleben ist das wahre Pfingsten. Wir kennen keine Zerstreuung, sondern Einheit. Weiterhin wird die Segensseite der Einmütigkeit deutlich, wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Einheit, so die Schrift, ist nicht uniformes Einheitsdenken, sondern eine Lebensgemeinschaft, in der Segen und Dauerhaftigkeit wohnen. Die biblische Gegenantwort auf Zerstreuung ist daher keine Zentralisierung von Macht, sondern die Förderung eines Gemeindelebens, das Leben austrägt und in dem die Einigkeit Gottes in liebevoller Vielfalt sichtbar wird. Aus dieser Perspektive ergibt sich eine praktische Konsequenz für die Kirche, Wachstum, das gottesdienstliche Gemeinschaft und die Weitergabe des Lebens in den Mittelpunkt stellt, ist nachhaltiger als jede Selbstverherrlichung. Die Verheißung ist konkret, wenn die Gemeinde das Auferstehungsleben weiterreicht, wird Einheit nicht erzwungen, sondern geboren, Sprache wird nicht verwirrt, sondern erfüllt und verständlich für die Welt, wie es beim Pfingstereignis geschah. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Wie der Tau des Hermon, der herabfließt auf die Berge Zions. Denn dorthin hat der Herr den Segen befohlen, Leben bis in Ewigkeit. Vor der Herausforderung von Spaltung und Durststrecken steht die Zusage, dass Gott Einheit in Leben schenken kann. Diese Hoffnung ruft dazu, in Demut und Ausdauer jene Wege zu pflegen, die Gemeinschaft beleben, nicht als Strategie, sondern als treue Ausdrucksform des Leib Christi. In dieser Haltung eröffnet sich die Möglichkeit, dass die Gemeinde zur lebendigen Antwort auf die Verwirrung der Welt wird. Herr, wir bekennen unsere Neigung, Türme aus Eigenruhm zu bauen und das Leben zu verbrennen, das du uns anvertraut hast. Vergib uns, wenn wir deinen Namen verdrängen zugunsten unseres eigenen Rufs. Schenke uns stattdessen Demut, Einmütigkeit und den Mut, Leben zu pflanzen, prüfe mein Herz täglich, entlarve jede Bauidee, die Ruhm sucht, und lehre uns, in Einheit zu sprechen und zu handeln. Hilf uns, in kleinen Schritten konkret zu werden, Segen suchen statt Aufmerksamkeit, dienen statt reklamieren, in Gemeinschaft pflanzen und pflegen. Amen.